Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute habe ich jemanden zu Gast, der die Wissenschaft liebt, Hunde versteht und beides verdammt gut zusammenbringen kann. Dr. Marie Nietzsche ist promovierte Verhaltensbiologin, Hundetrainerin und eine der spannendsten Stimmen, wenn es um das Thema Hund und Wissenschaft geht. Sie hat über 10 Jahre am renommierten Max-Planck-Institut in Leipzig geforscht, vor allem zur Kommunikation und Kooperation zwischen Mensch und Hund, also genau das, was uns alle täglich betrifft. Marie lebt mit ihrer Familie und ihrem Hund in Leipzig, gibt Seminare, schreibt Bücher, bloggt auf hundeprofil.de über aktuelle Forschung und war in Sachen Hundeverhalten auch schon in verschiedensten TV-Formaten unterwegs. Ich freue mich riesig, dass sie heute hier ist zum Schnacken, Austauschen und Klartext reden. Herzlich willkommen, Dr. Marie Nietzsche. Hi Marie.
Hallöchen.
Cool, dass du da bist. Ich freue mich total auf unser Gespräch heute und auf deine Folge hier im Podcast.
Ja, danke für die Einladung.
Das, glaube ich, wird heute richtig spannend, denn jemanden mit einem wissenschaftlichen Hintergrund habe ich, glaube ich, noch nie hier gehabt. Das heißt, du wirst uns heute sehr wahrscheinlich von einem Blickwinkel die ganze Sache ein bisschen näher bringen, den wir so noch nicht beleuchtet haben.
Ja, na, mal gucken.
Lass uns reingehen. Für die 2, 3, 4 Leute, die deinen Namen noch nie gehört haben, wer bist du, was machst du, wo kommst du her, wie war dein Weg?
Ja, ich bin Marie, ich bin promovierte Verhaltensbiologin und auch Hundetrainerin. War eine ganze Zeit lang in Leipzig hier am Max-Planck-Institut, wo ich über die kognitiven Fähigkeiten von Hunden geforscht habe. Das ist quasi das, wo ich so herkomme, auch ausbildungsmäßig sozusagen. Dort habe ich auch promoviert und bin dann mehr oder weniger in die Ausbildung von Hundetrainerinnen gegangen. Also ich bin Gründungsmitglied und Gesellschafterin bei Kynologisch. Wir bilden Hundetrainerinnen aus. Und das, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, ist so Wissenschaftskommunikation, was ich sehr, sehr gerne betreibe, weil ich finde, dass das in Teilen, also unterschiedliche Aspekte. Einmal, dass es total schade ist, dass es total viele wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, die die Leute nicht wissen, weil sie halt einfach nur in irgendwelchen Papern stehen. Und dann auch, dass ich glaube, dass es in vielen Aspekten im Hundetraining, Hundehaltung und so nicht so schlecht ist, wenn da mal noch eine wissenschaftliche Sichtweise mit reinkommt.
Warum steht das nur in irgendwelchen Papern und warum ist es nicht in der breiten Masse, zumindest mal der Hundehalter und Hundehalterinnen, bekannt?
Das ist ja tatsächlich generell ein akademisches Problem. Also gerade die Publikationen in der Wissenschaft, die werden ja im Regelfall, also egal jetzt welches Gebiet, ob das jetzt Hundehaltung oder Ernährung oder weiß ich nicht was ist, für und in der Wissenschaftscommunity gemacht, was auch erstmal okay ist, weil einfach so ein Paper zu lesen. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal gemacht hat. Das ist, wenn man da keine Übung drin hat, jetzt, glaube ich, nicht so einfach. Und die Fragen sind quasi so detailliert und man braucht häufig so viel Vorwissen, um das alles gut einordnen zu können, dass das jetzt nur bedingt Sinn macht, wenn jetzt das in einer Zeitung abgedruckt werden würde. Also jetzt in einer, keine Ahnung, in einer Tageszeitung oder so. deshalb ist quasi aus meiner Sicht die Wissenschaftskommunikation so wichtig, um quasi diese wirklich schwer verständlichen Sachen, also häufig kompliziert schwer verständlichen Sachen, so ein bisschen runterzubrechen sozusagen und einigermaßen verständlich aufzuarbeiten.
Wie gut würdest du sagen, ist der Hund in Deutschland oder generell wissenschaftlich erforscht? Wenn wir so sagen, 100%, wir wissen alles, wir können jede Milli-Nuance, wir können da alles belegen. Wo stehen wir da prozentual?
Das kann ich überhaupt nicht sagen, weil man weiß ja nie, was noch kommt, ne? Also ich würde jetzt mal behaupten, im Vergleich zu allen anderen nichtmenschlichen Tieren, die es so auf der Welt gibt, vermutlich sehr, 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 sehr viel. Also alleine, wenn man sich jetzt Haustiere anguckt, es gibt zumindest im Bereich Verhalten so unglaublich viel mehr Studien zu Hunden als zu Katzen, alleine weil die einfacher zu untersuchen sind. Also stell mal so eine Katze in einem fremden Raum und versuch, dass die da irgendwas tut. Die wird sagen, ja, nee, tschüss, ich finde das gerade richtig kacke. Das ist mit vielen Hunden, nicht allen, aber mit vielen Hunden deutlich einfacher. Und auch erst recht, wenn es so Richtung Nutztierhaltung geht und so, ne? Da wird zum Glück auch immer mehr gemacht. Aber da ist der Hund vergleichsweise schon ganz, 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 ganz weit vorne mit dabei.
Was hat dich so sehr daran fasziniert, dass du dich in deinem Studium damit befasst hast?
Das war in allererster Linie der Zufall sozusagen. Also ich habe Biologie studiert, weil ich Umwelt cool finde, weil ich Pflanzen cool finde, weil ich Tiere cool finde, hatte aber nie irgendeine konkrete Vorstellung, was man eigentlich damit machen kann. Und dann kam der Zufall dazu, namentlich meine Oma, die einen Artikel in der Zeitung gelesen hat, dass hier vor Ort im Max-Planck-Institut in der Hundegruppe Praktikantinnen gesucht werden. Und ich wusste vorher von dieser Forschungsgruppe gar nichts und dachte, ja, geil, das klingt ja cool. Ich hatte da gerade Zeit, weil ich im Studium eine Pause hatte. Das war 2007. Da habe ich mich da als Praktikantin beworben. Und weil ich eben gerade Zeit hatte, war ich danach dann wissenschaftliche Hilfskraft. Und dann bin ich da erstmal geblieben eine Weile. Genau, weil das einfach genau das war, von dem ich vorher nicht wusste, dass ich das machen will.
Verrückt.
Mit welchem Thema bist du reingegangen in das Ganze? Woran haben die gerade gearbeitet, als du dazugekommen bist?
Oh, da muss ich mal überlegen. Also ganz am Anfang, wenn man so Praktikantin, also als Praktikantin da habe ich halt bei Studien unterstützt, also indem ich quasi da geholfen habe, aufgebaut habe, die Hunde mit bespaßt habe und so, oder auch Menschen, also die Hunde eingeladen oder die Menschen mit ihren Hunden eingeladen, zu uns zu kommen und so. Und es finden ja oder fanden damals ja immer parallel ganz viele Sachen statt. Also dann gibt es zum einen Leute, die ihre Masterarbeit machen oder Bachelorarbeiten oder an der Doktorarbeit arbeiten. Und an was ich mich erinnern kann, das war damals das ganz große Projekt der damaligen Doktorandin, die hatte so eine Testbatterie mit Labradoren, mit Retriever, waren es nur Labradore oder Retriever, ich weiß nicht. Die hatte so, da mussten die 6-mal kommen und ganz unterschiedliche kognitive Tests machen, und hat da über 200 Labradore oder Retriever getestet, um individuelle Unterschiede rauszufinden, halt innerhalb einer Rassegruppe sozusagen. Das weiß ich noch. Das war spannend, da habe ich mitgeholfen.
Kannst du dich an diesen ersten Wow-Moment erinnern, wo du dachtest, oh krass, mit so einem Ergebnis hätte ich niemals gerechnet?
Du meinst die Studien bei uns oder so generell?
Mhm. Mach ruhig generell. So das erste Mal, wo du gedacht hast, ach verrückt, ey, das können Hunde oder das kommt hier raus, das ist ja Wahnsinn.
Ich glaube nicht so richtig. In dem Sinne, weil ich auch ja, als ich da reingestolpert bin, war ich ja komplett neu und naiv sozusagen und wusste ja noch gar nicht, was überhaupt die Wissensbasis ist und worauf aufgebaut wird sozusagen. Und oft sind es ja wirklich, also die einzelnen Ergebnisse von Studien sind ja meistens nur ganz kleine Puzzleteile, die am Ende zu einem größeren Bild dazugehören. Und meistens sind die Puzzleteile einzeln gar nicht so krass. Aber ich glaube, das, was mich schon beeindruckt hat damals auch, das war Rico und die anderen Hunde, mit denen Juliane Kaminski damals gearbeitet hat, die so ganz viele Wörter unterscheiden konnten. Das war ja auch groß in der Presse und so. Und seitdem gibt es ja auch noch in anderen Arbeitsgruppen ganz viel Forschung dazu. Das hat mich schon, glaube ich, beeindruckt, weil man das im Alltag jetzt, glaube ich, nicht so mit den Hunden wahrnimmt, dass es einzelne Hunde gibt zumindest, die solche Kapazitäten haben.
Und dann bist du Stück für Stück immer tiefer da rein, weil es dich einfach fasziniert hat.
Genau, das bleibt ja dann nicht aus, ne? Das war ja dann einfach 10 Jahre lang mein Job. Also spätestens dann, ich habe mir meine Diplomarbeit, war das damals noch? Diplomarbeit da gemacht. Und also vorher auch schon als wissenschaftliche Hilfskraft Studien mitkonzipiert. Und dann spätestens in der Doktorarbeit ja alles komplett alleine sozusagen. Und das ist ja dann wirklich einfach dein Job. Und natürlich arbeitest du dich da ein. Und das Gute war dabei, dass der Job mir auch sehr viel Spaß gemacht hat.
Immer hilfreich. Wie weit, wir springen einfach heute so ein bisschen, aber ich glaube, die Verbindung wird immer wieder bestehen bleiben. Wie weit hilft dir all das, was du aus der Zeit mitnimmst, heute als Hundetrainerin im 1:1 dann im Training?
Also ich glaube, das sind generell also gar nicht so einzelne besondere Skills. Ich glaube, ich kann gut mittlerweile relativ sachlich Dinge betrachten und die Emotionen da so ein bisschen rausnehmen, was nicht heißt, dass ich emotionslos gegenüber den Halterinnen bin, ganz und gar nicht. Das sollte nicht so sein. Aber ich kann, glaube ich, teilweise, wenn die dann besondere Besorgnisse haben oder so, den relativ gut erklären, warum das jetzt alles noch also im Normalverhaltensbereich ist, Solche Dinge und Dinge, die mich jetzt gar nicht, also die nicht nur im Hundetraining, sondern so ganz generell mein Leben beeinflusst oder verändert haben, sind definitiv, dass ich deutlich mehr gucke, also deutlich mehr Meinungen von Fakten unterscheide und auch bei mir selbst, also ganz klar für mich weiß, okay, zu diesem Thema habe ich eine ganz klare Meinung, aber ich kenne die Faktenlage eigentlich nicht, ne? Sei es jetzt irgendwelche politischen Sachen oder irgendwas, sage ich vom Bauchgefühl her und so von dem, was ich weiß, ist definitiv das und das meine Meinung, aber ich weiß nicht, ob ich da alle Perspektiven schon mit einbezogen habe, so. Und auch, dass ich Datenlagen und Faktenlagen und damit auch Meinungen durchaus ändern können, weil ja Wissenschaft nicht stehen bleibt, sondern sich immer weiterentwickelt und dann quasi Sachen vor 20 Jahren potenziell schon wieder über den Haufen geworfen sind, was aber auch gar nicht schlimm ist, weil das halt einfach die Entwicklung ist. Genau.
Würdest du sagen, das finde ich jetzt richtig spannend, würdest du dir sagen, wenn du dir den Austausch über Hunde auf Instagram, aber auch in der wahren Welt anschaust, ist das mehr Meinung, was wir da hören? Oder ist das mehr fakten- und datenbasiertes Wissen, was dann in einer sehr guten Form ausgetauscht wird?
Nee, es ist, ich würde sagen, zu 90% Meinung. Das ist auch grundsätzlich okay, wenn es den Leuten bewusst ist. Was ich besonders schlimm finde, ist, wenn mit Wissenschaft argumentiert wird, aber es gar nicht wissenschaftlich ist. Also die Leute sollen sich mit ihren Meinungen gegenseitig, ist mir doch egal, sollen sie halt machen. Aber richtig pinzig werde ich, wenn es heißt, ja, das ist aber wissenschaftlich belegt, dass das so ist. Und wenn man dann fragt, naja, kannst du mir die Studie nennen? Wo steht das denn? Wer hat das denn gemacht? Und so, dann wird es meistens sehr dünn. Und da muss man auch nochmal aufpassen. Es ist ein Unterschied, was die wissenschaftliche Datenlage ist oder was die Meinung eines Wissenschaftlers ist. Also nur weil ein Mensch, der sich potenziell damit auskennt, irgendwas sagt, heißt das nicht, dass das auch richtig ist. Und das trifft auch für mich zu, ne? Ich möchte nicht, dass Leute Dinge sagen und dann sagen, ja, die Marie hat aber gesagt das, sondern ich will, dass ich stelle euch eine Studie vor sozusagen und dann will ich, dass ihr auf die Studie verweist und die gegebenenfalls, wenn es euch so sehr interessiert, auch nochmal anguckt. Weil ich kann immer auch Fehler machen, genauso wie jeder Mensch Fehler machen kann, ne? Und es gibt halt, keine Ahnung, heutzutage auch Menschen, die früher mal Nobelpreise gewonnen haben und jetzt völlig absurde Dinge rumschwurbeln. Also das eine hat mit dem anderen nur bedingt was zu tun, sozusagen. Da muss man wirklich aufpassen.
Gibt es so 3-4 Bücher, Studien, Paper, irgendwas, wo du sagst, ey, jeder, der einen Hund hat, sollte da mal reingeguckt haben, weil das ist wirklich was, was dir helfen kann, wo du irgendwie ein bisschen was verstehst und wo du danach einen anderen Einblick hast?
Nee. Weil, also ich würde das immer gar nicht auf einzelne Dinge festlegen, sondern auf, also ich meine, wenn man ganz dolle interessiert ist und ganz viel Geld ausgeben möchte, dann habe ich das Buch Dog and Wolves Between Myth and Science von Professor Friederike Range und Sarah Marshall Piccini. Die haben die letzten Jahre, vor allen Dingen was im Bereich Kognitionsforschung und so, mit Wölfen und Hunden stattfand, aber auch so Sozialstruktur und so, sehr, sehr gut zusammengefasst. Aber das ist erstens ein Riesenwälzer, der ist englischsprachig und der kostet auch nicht wenig Geld. Deshalb würde ich definitiv nicht sagen, dass das jeder Mensch einmal reingeguckt haben sollte. Aber wer sehr, sehr, sehr interessiert ist, wäre das was ich empfehlen würde. Weil das auch wirklich wissenschaftlich basiert ist.
Und darüber hinaus kann man natürlich auch immer in deinen Blog reingucken.
Ach so, ja, mein Instagram-Kanal kann man sich sehr gerne angucken. Da heiße ich hund.und.wissenschaft. Und natürlich, also ich bei Kynologisch bin ich auch die wissenschaftliche Leitung und da veranstalten wir einmal monatlich mindestens eine Veranstaltungsreihe, wo Wissenschaftlerinnen zu ihrem konkreten Thema, zu dem sie forschen, Dinge vorstellen. Also da kann man sich auch sicher sein, dass das wissenschaftsbasiert ist. Genau. Und dann haben wir auch noch bei Kynologisch im Oktober unsere KynoCon. Das ist eine Konferenz, Wissenschaft für die Praxis, heißt der Untertitel, wo auch ganz viele wirklich, wirklich coole, hochkarätige WissenschaftlerInnen da sind, die ihre Themen vorstellen, zum Beispiel Professor Friederike Range, Professor Ludwig Huber, wir haben Achim Gruber da, wir haben Axel Behrendt da, also wirklich altgediente, aber auch sehr neue WissenschaftlerInnen, die ihre Forschungsfelder vorstellen über Kastration, Qualzuchten. Friederike Range stellt ihre Forschung zu wildlebenden Hunden vor. Wir haben aber auch ganz praktische Sachen von Dr. Stefanie Handel über zur Ernährung. Wir haben einen Vortrag von Dr. Carsten Nowak über die Ausbreitung der Wölfe. Also der arbeitet am Senckenberg-Institut und da mal einen unemotionalen, tatsächlich datenbasierten Blick darauf, was das bedeutet, wie sich die Wölfe ausbreiten, welche Konflikte das potenziell geben könnte und so weiter. Also wirklich ganz, ganz weit gefächert thematisch und sehr, sehr cool. Da kann man sowohl vor Ort dabei sein, was ich persönlich ja immer am allercoolsten finde, weil man da auch netzwerken kann und so. Aber man kann sich das auch online angucken.
Cool, wir packen das alles mal in die Beschreibung von dem Podcast, sodass man einfach auf den Link drücken kann und dann alles weitere dazu findet. Du hast jetzt zwei, dreimal kynologisch erwähnt. Wer oder was ist das?
Kynologisch. Wir sind hauptsächlich, also unser Kernthema ist die Ausbildung von HundetrainerInnen. Wir sind im Kerngründungsteam oder im Gesellschafterinnen nennt man das, glaube ich, die Nora Prede und ich als Biologinnen. Dann haben wir die Karin Körtke, die ist Pädagogin und kümmert sich so vor allen Dingen darum, dass das alles, die Lehrmaterialien gut aufgebaut sind und so, also mit einem riesen Online-Campus, wo ganz viele coole Sachen, die ich vorher noch nie gehört habe, stattfinden, um den Menschen das Wissen näher zu bringen. Und die Jennifer Rotter, die unsere Leitung, was Social Media und Außendarstellung und sowas alles nach außen macht und den Menschen auch noch beibringt, wie sie das selber tun, also wie sie im Kundenkontakt sich präsentieren und Gesprächsführung und all diese Dinge.
Du hast eben gesagt, und du bist die wissenschaftliche Leitung und zeitgleich logischerweise auch als Dozentin da tätig. Was sind deine konkreten Aufgaben?
Also als Dozentin ist mein Hauptthema, was auch mein Herzensthema ist, da schreibe ich auch gerade noch ein Buch drüber, wie Hunde lernen. Also natürlich große Teile Konditionierungsprozesse, aber auch Kognition, das ist natürlich das, woher ich ursprünglich komme. Was sich übrigens alles nicht gegeneinander ausschließt, sondern das interagiert alles miteinander, ebenso wie soziales Lernen. Das ist mein Hauptpunkt, aber ich habe dann auch noch Seminare zu Ontogenese, zu Verhaltensstörungen, zu Angst und Furcht. Ich glaube, das waren meine Themen. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Vielleicht habe ich auch was vergessen. Genau. Und als wissenschaftliche Leitung bin ich momentan hauptsächlich eben dafür zuständig, meine Wissenschaftskontakte spielen zu lassen, eben um Menschen für unsere Vorträge, also für die Science Series einzuladen oder eben für das Programm von der KynoCon. Das sind momentan hauptsächlich meine Aufgaben dort. Und früher oder später werden wir hoffentlich auch noch anfangen, tatsächlich selber noch mehr Wissenschaft und Studien zu machen auch.
Ah, verrückt. Das ist der große, also das ist der größere Plan dahinter.
Meiner. Also das wird dann, also ich würde das gerne machen und die anderen sind auch einverstanden. Es muss nur einfach noch erstmal, man muss Zeit und Geld dafür haben und so weiter. Das ist, kommt, fällt ja nicht vom Himmel. Von daher ist das längerfristig, sag ich mal, noch mein Plan mit, weil wir sind auch gemeinnützig und einer unserer Gemeinnützigkeitsschwerpunkte ist eben auch Wissenschaft. Genau.
Gefällt mir. Jetzt hast du eben was gesagt, wo ich weiß, dass alle, die zuhören, sofort sagen, oh, die Antwort brauche ich. Wie lernen Hunde denn?
Ich sag mal so, ich schreibe gerade ein 400-Seiten-Buch darüber. Es ist schwierig, das so in zwei Sätze zu packen, aber ganz grundsätzlich kann man sagen, ja, einfach nicht so viel anders als wir Menschen auch, weil Lerngesetze und grundlegende Sachen gelten für alle Lebewesen. Ob das jetzt, also das merke ich spätestens seit, ich habe jetzt eine 2,5-jährige Tochter. Natürlich sind die Ebenen teilweise unterschiedlich, aber die grundlegenden Prozesse sind halt einfach dieselben. Was cool ist, wird öfter gemacht, was scheiße ist, wird weniger gemacht. Also was ich als scheiße empfinde, wird weniger gemacht, was unangenehme Konsequenzen hat, was positive Konsequenzen gemacht, mache ich häufiger. Das ist ganz, ganz runtergebrochen. Die Essenz.
Würdest du sagen, es ist einfach, einem Hund was beizubringen, oder ist das schwierig?
Also ich würde sagen, wenn man die grundlegenden Mechanismen verstanden hat, ist es sehr einfach.
Warum haben wir dann so viele Probleme mit so vielen Hunden?
Weil oft, also ich glaube, ganz oft werden die Umstände nicht mit einbezogen. Es wird nicht genau analysiert, die Situation für den Hund. Warum macht der das eigentlich, das Verhalten? Also ich meine, das muss ich ja immer erstmal rausfinden, um zu sehen. Also die grundlegend kann man immer sagen, ein Hund zeigt immer ein Verhalten aus irgendeinem Grund. Also ihm nützt das aus irgendeinem Grund was. Der macht das nicht, um jemand anderen zu ärgern oder um irgendwie, sondern er macht das, weil es aus seiner Sicht Sinn ergibt. Und das muss ich halt rausfinden, okay, was ist der Sinn dieses Hundes? Warum macht er genau das? Und daran muss ich dann, also gewisse Stellschrauben ist natürlich je nach Kontext komplett unterschiedlich und so Stellschrauben stellen sozusagen. Dazu kommt natürlich noch, also ne, bei der Frage, die du jetzt gestellt hast, hatte ich jetzt natürlich einen normalen Familienhund im Blick, ne? Wenn ich jetzt natürlich die Umstände habe, dass, weiß ich nicht, ein Hund, der unter ganz, ganz ungünstigen Situationen aufgewachsen ist, schon ganz viel Stress in seiner frühen Lebensphase hatte, also zu viel Stress, ein bisschen Stress ist immer wichtig, aber zu viel Stress, wirklich die allerungünstigsten Faktoren, dann ist es natürlich schwieriger, weil so ein Hund halt auch weniger lernbereit ist, weil er die auch schon allein die neuronalen Kapazitäten dafür nicht hat, ne? Also natürlich muss man da nochmal differenzieren. Aber so ganz allgemein gesagt, das merke ich auch im Hundetraining jetzt bei den, ich sag jetzt mal, ich nenne es mal Alltagsprobleme, sowas wie Leinen, ja. Pöbeln, die üblichen Sachen, die es so gibt, jetzt abgesehen von wirklich gefährlich beißenden Hunden oder so. Das sind häufig Dinge, die mit relativ wenigen Stellschrauben wieder machbar sind. Man muss es halt gut analysieren. Und das heißt nicht, dass das dann am nächsten Tag gleich klappt, aber es gibt jetzt nicht, man muss häufig nicht jetzt komplett alles Leben über den Haufen werfen, damit das mit dem Hund klappt, sondern meistens sind es halt Sachen, wo man sagt, ach guck mal, da würde ich jetzt vielleicht was ändern und das könnte aus meiner Sicht das da was bringen und so.
Super spannend. Du hast eben gesagt, ein bisschen Stress braucht es und das ist gut. Warum ist ein bisschen Stress gut?
Wenn ein Tier, also sei es Mensch, Hund, in den ganz frühen Phasen so keinerlei Stress ausgesetzt ist, dann wird es auch nie damit umgehen können. Aber wirklich, wirklich, wirklich ganz wichtig, das muss wirklich ein überschaubares Maß sein. Damit meine ich vor allen Dingen kleine, machbare Herausforderungen, also die der Hund leisten kann. Das darf mal kurz stressig sein, aber der Hund muss lernen, damit, dass er das schafft, sozusagen. Da muss man wirklich immer vorsichtig sein mit solchen Aussagen, weil das wird dann manchmal so gekippt, dass der Hund dann extra mit irgendwelchen Stressreizen vollgeballert wird. Das meine ich damit nicht. Ich meine damit ein völlig normales Leben. Ein völlig normales Leben, da passieren Stressreize. Und ich meine vor allem damit, dass man ihn nicht künstlich von Stressreizen fernhalten sollte, weil das ist nicht sinnvoll. Aber genauso wenig sinnvoll ist es, ihn jetzt künstlich mit Stressreizen vollzuballern, sozusagen. Also man muss da halt einfach einen guten Mittelweg finden, dass der Hund das gut aushalten kann, dass er gut lernen kann, dass er diese Situation übersteht, also übersteht, das klingt schon wieder so krass, gut, dass er die Situation gut meistern kann, dass er mit einem Erfolgsgefühl daraus geht. Das kann man, sollte man im Idealfall immer mit einer sozialen Unterstützung verbinden, feiern, prima, das hast du so toll gemacht, yay. Genau, damit er einfach lernen kann, ach krass, Stress oder es ist okay, wenn es mal kurz Stress gibt, aber sobald das wieder vorbei ist, ist auch wieder cool.
Wir merken an dem, wie du das sagst, und das Phänomen kenne ich von ganz vielen, die hier sehr offen mit mir sprechen, man achtet sehr extrem auf fast jedes Wort, was man sagt, weil man weiß, wie es das Gegenüber aufnehmen kann und in welche Richtung es dann ausgelegt werden kann. Warum sind wir deiner Meinung nach an so einem Punkt, dass wir so extrem aufpassen müssen, wie wir Dinge sagen, obwohl wir, wenn wir dich ein bisschen länger verfolgen, auf jeden Fall mal davon ausgehen müssen, dass du es immer gut mit dem Hund meinst und es alleine schon aus dieser Tatsache eigentlich gar nicht schlecht auslegen könnten, was du sagst.
Ja, aber da fängt es ja schon an. Es würde vermutlich jeder Mensch von sich behaupten, dass er oder sie es gut mit dem Hund meint. Wo manche andere vielleicht wieder sagen würden, das finde ich aber schon wirklich kritisch und grenzwertig. Also von daher, bloß weil ich das sage mit dem Bild, was ich im Kopf habe, muss das ja nicht heißen, dass das so ankommt, wie ich das meine. Weil wenn Leute schon ein ganz anderes Mindset da haben oder ein Gedankengerüst, was ganz anders aussieht, und dann meine Aussage in deren Gedankengerüst einbauen und das für richtig halten, ich es aber tatsächlich gar nicht so gemeint habe, kann das schwierig sein. Dann sind wir wieder bei, ja, aber die hat doch gesagt und deswegen ist das jetzt wissenschaftlich richtig. So.
Zeigt ja eigentlich noch mal mehr, oder ich habe mich gerade gefragt, ob das nicht noch mal mehr deutlich macht, dass wir eigentlich irgendwie mal so, ja, was heißt die Wahrheit, aber wir bräuchten irgendwelche wissenschaftlich sehr, sehr gut untermauerten Aussagen, zum Beispiel zu dieser Stressthematik oder, sodass wir einfach sagen können, okay, das ist deine Meinung und unabhängig von allen Emotionen und allen Meinungen besagt aber ein Ergebnis einer Studie, das und das. Und wir müssen uns doch trotz aller unterschiedlichen Meinungen auf irgendwas einigen können, wo wir sagen, okay, und das ist dann aber das, was zumindest im breiten Konsens die Basis für jegliche Diskussion bilden müsste. Weißt du, was ich meine?
Ja. Aber da kommen ja ganz verschiedene Wahrnehmungsbiases rein, sei das tatsächlich in den Studien selbst teilweise oder eben in unserer Wahrnehmung. Also es ist ganz oft so, dass Menschen immer nur die Studien als relevant erachten, die ihre eigene Meinung unterstützen sozusagen und alle anderen Studien entweder gar nicht wahrnehmen, weil sie in ihrer Bubble gar nicht genannt werden sozusagen oder aber die eigene Meinung unterstützen, so stark überrepräsentieren in der Gewichtung für ihre Meinung, dass das da einfach so bleibt. Ich glaube, also was auch ganz oft missverstanden wird, ist, dass Wissenschaft da so einen krasse Anleitung geben kann oder ein krasses Rezept. So ist es nicht. Also wir können die Studienlage nehmen und sagen, okay, das und das ist die Basis und dann haben wir quasi einen gewissen Spielraum. Also wir haben eher so einen groben Leitfaden sozusagen, aber nicht ein, jetzt dieser Handlungsschritt ist komplett richtig, aber jetzt ist er total, der nächste ist total falsch sozusagen. Ne? Das muss man auch aushalten können. Also da habe ich ganz oft das Gefühl, also ich sag jetzt mal, je verfestigter die Ideologie ist, in Anführungsstrichen habe ich das gerade gemacht, ne? Umso schwieriger kann man da auch argumentieren, ne? Also das beste Beispiel ist Strafe. Das darf man bei manchen gar nicht in den Mund nehmen. Und wenn man sagt, keine Ahnung, dass es eben die Studienlage eben nicht zeigt, dass per se jede Form von Strafe schlimm ist, sondern dass die Studienlage sich vor allen Dingen auf wirklich heftige Strafreize heftigen Strafreizen befasst, die ohne Frage also nicht gut sind, auch weil sie das Wohlbefinden der Hunde einschränken, verstehen das andere wieder so, ach so, wenn ein bisschen Strafe okay ist, dann kann ich ja hier lustig rumstrafen, weil ist ja alles gar nicht so schlimm. Weißt du? Und also, dass es da einfach mehr differenziert wird, dass ich halt, wenn ich sage, ey, nein, dann ist das eine Strafe. Also wenn ich noch meine Körpersprache entsprechend mache, ne, dann lässt mein Hund im Zweifelsfall das, was er gerade nicht wollte. Dann war das eine Strafe. Wenn ich dann im nächsten Moment, wo er sich abwendet oder mir zuwendet, sage ich, hey, prima, das ist super. Also ich sage ihm, nee, da darfst du nicht ran. Hey, aber mir zuwenden ist total super. Dann habe ich da Strafe angewendet. Und das ist halt was völlig anderes, als den Hund zu schlagen, zu treten, Schrummreizband, irgendwas. Und es wird aber in beide Richtungen so oft so fehlinterpretiert sozusagen, dass es total schwierig ist, da differenziert drüber zu reden, weil Strafe ist entweder, die einen sagen, oh nee, um Gottes Willen, darf gar nicht, und die anderen sagen so, ja, gehört halt zum Leben dazu, im Sinne von einer Entschuldigung, dass man das jetzt in Situationen anwendet, wo ich sagen würde, das hättest du jetzt aber viel, viel einfacher und netter über darüber zu machen, indem du den Hund sagst, was er tun soll und nicht, was er nicht tun soll. Also das ist wirklich ein Fokus, den ich ganz, ganz oft sehe, dass Leute darauf fokussiert sind, dem Hund mitzuteilen, was er nicht tun soll, aber nicht den Fokus darauf haben, dem Hund beizubringen, was er tun soll. Und wenn ich alleine diesen Fokus ändere, dann kommt es automatisch, dass ich viel, viel, viel seltener Strafe anwende, als das eben mit dem anderen Fokus der Fall wäre, sozusagen.
Ich frage, weil ich vor ein paar Monaten mit der Vanessa von der Hellhound aufgenommen habe und sie dieses Phänomen beschrieben hat, was du auch gerade beschrieben hast, nämlich, dass diese, ich nenne sie jetzt mal in Anführungsstrichen, beide Lager so weit voneinander wegdriften, dass wir halt einfach in der Mitte keine Basis mehr haben, um, wie eben schon gesagt, darüber diskutieren zu können. Und sie hat gesagt, wenn wir es noch nicht mal mehr schaffen, uns beim Ausdrucksverhalten beim Hund, also bei dem Buch von der Frau Patterson, darauf zu einigen, dass wir das als Grundlage in die Mitte legen, dann wird es ja schwierig. Deswegen habe ich vorhin gefragt, ob du so 3-4 Bücher hast. Das zielt alles so ein bisschen, weil mich das seit Monaten so sehr beschäftigt, was sie da gesagt hat, dass es nach ihrer Wahrnehmung einfach nichts mehr gibt, wo wir sagen, in der breiten Masse, okay, das ist unser Ausgangspunkt und von da aus kann ja jeder nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten, alles fein, in so einem gewissen Radius, um etwas herum. Aber im Kern der Sache sind wir uns einig, wie Hunde, was heißt sind, aber also wie wir mit ihnen umgehen müssen, damit es für sie okay ist. Und okay ist das kleinste Maß.
Ja, ich glaube, das wird tatsächlich schwierig. Also ich glaube, man muss auch einfach manchmal akzeptieren, dass man vielleicht nicht auf den einen Nenner kommt. Und ich habe auch im Freundes- und Bekanntenkreis oder Kolleginnenkreis Menschen, wo ich sagen würde, okay, das wäre mir jetzt, die Herangehensweise wäre mir jetzt zu robust, das würde ich jetzt so nicht machen. Ich wäre da viel, viel netter sozusagen. Also netter ist. Aber das ist okay. Also weißt du, ich wäre da halt einfach anders und ich würde trotzdem nicht die Menschen dann gleich als Tierquäler oder irgendwas bezeichnen. Sondern es ist halt einfach gut, ich würde es anders machen. Ich fände es jetzt auch ein bisschen, also fände es halt cooler, wenn es ein bisschen netter wäre, weil das aus meiner Sicht in der Situation auch möglich wäre. Aber hey, so ist es. Also, und ich glaube, da müssen wir halt einfach auch ein bisschen mehr rauskommen aus dieser, es geht nur so und nur das ist der einzig richtige Weg. Und quasi trennen unsere eigene persönliche Meinung und Annahme und so zu wirklich wissenschaftlichen Daten und der objektiven Lage sozusagen.
Ist das einer der Gründe, warum du heute auch als Hundetrainerin unterwegs bist?
Warte, ich muss kurz drüber nachdenken. Nö, ich glaube nicht. Das war eher tatsächlich so ein Ding, dass ich dachte, okay, ich will jetzt tatsächlich auch mal noch mehr praktische Erfahrung sammeln sozusagen, weil ich kann ja quasi Studien lesen und die Forschung da am Max-Planck-Institut, da hatte ich ja genug Erfahrung sozusagen und ich würde das jetzt gerne tatsächlich auch alles mal nutzen in der Praxis. Momentan ist es tatsächlich so, dass ich dazu gar nicht komme. Also ich schaffe es momentan nicht, Hundetraining zu machen, weil zu viel anderes los ist, was tatsächlich wieder eher die theoretischen Sachen betrifft. Die ballern mein Wochenplan voll sozusagen. Aber grundsätzlich war das eher quasi die Motivation, das tatsächlich auch mal praktisch zu machen und nicht immer nur drüber zu reden. Also ich wollte da mal einen Einblick haben, um da auch von der Seite noch Input zu haben sozusagen. Und spätestens seit ich dann balkynologisch war und da verschiedene Seminare mitgemacht habe, eben vor allen Dingen auch von den Kolleginnen aus den Geisteswissenschaften nennt man das, ne? Also Karin als Pädagogin und Jenny eben als Kommunikationswissenschaftlerin, zu sagen, ach krass, es ist ja alles, also gerade Hundetraining ist ja gar nicht nur das Wissen über die Hunde, sondern es ist ja auch unglaublich viel Wissen, wie vermittle ich das jetzt den Menschen, weil am Ende trainiere ich ja nicht den Hund, sondern ich muss den Menschen eine Strategie an die Hand geben, wie sie im Alltag mit ihrem Hund klarkommen, sozusagen. Und das hat dann quasi meinen Horizont nochmal um einiges erweitert. Und das wollte ich dann einfach auch mal umsetzen, sozusagen.
wir springen heute wirklich total, aber es ist einfach, weil du so vielschichtig bist und weil ich das einfach nutzen muss und alles ansprechen muss. Du hast ein Buch geschrieben, wo mich alleine der Titel schon komplett abgeholt hat. Die Persönlichkeit des Hundes. Wie kamst du zu diesem Buch?
Das war auch wieder so mehr oder weniger Zufall und ein bisschen Naivität auch. Der Kosmos Verlag hatte mich damals angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, ein Buch zu schreiben. Da habe ich gesagt, klar, habe da ein paar Themen mit hingeschickt. Und aus irgendeinem Grund, weil ich gerade ein paar Studien dazu gelesen hatte, auch das Thema mit drauf gesetzt auf die Liste, dann haben sie das gewählt. Und als ich dann angefangen habe, richtig zu recherchieren, habe ich erstmal gedacht, ach du Scheiße, was hast du dir da? Warum hast du das jetzt gemacht? Weil es war dann doch sehr, sehr viel umfangreicher, als ich naiverweise gedacht habe. Ne? Kennst du den Kruger-Effekt, wo man erst mal denkt, ach ja, ich habe da einen guten Überblick, bla bla bla. Und dann liest du dich ein und denkst so, ach du Scheiße, ich hatte keine Ahnung. Und so ungefähr war das mit dem Buch auch. Und dann, dann musste ich und wollte ich ja durchziehen und dachte, also ich werde ja nicht dümmer und es ist ja einfach auch alles unglaublich spannend. Deswegen habe ich es dann geschrieben und freue mich auch sehr, weil ich nicht nur über Hunde, sondern auch generell über Persönlichkeitsdimensionen und so, auch da sind ja die Grundlagen bei allen Tieren mehr oder weniger sehr ähnlich, auch bei uns Menschen, sehr viel darüber gelernt haben.
Was hast du, bevor du angefangen hast, darüber zu schreiben, gedacht, was du schreibst? Und was ist es dann letzten Endes geworden? Du hast eben schon gesagt, es war viel, viel umfangreicher und komplexer, als du dir vorher jemals hättest vorstellen können.
Ja, also ich hatte dann doch irgendwie am Anfang gedacht, dass man vielleicht, dass es irgendwie Modelle gibt, wo man Hunde in Kategorien einteilen kann oder so ein Kram. Da musste ich sehr, sehr schnell feststellen, dass das nicht der Fall ist. Übrigens auch nicht bei Menschen. Also diese ganzen Modelle, die Menschen in Farben oder 16 Persönlichkeiten oder irgendwas einstellen, die sind alle nicht wissenschaftlich validiert. Aus gutem Grund, weil man kann halt einfach Lebewesen nicht in 4 oder 16 Kategorien einteilen. Also ich habe tatsächlich immer, also das war auch beim Lernbuch so, das sage ich auch dem Verlag, ich habe da so ein paar Kapitelideen, die ich hinschicke, aber auch sage, ich weiß nicht, ob am Ende genau das rauskommt, weil im Verlauf der Recherche stelle ich vielleicht fest, okay, ich finde eigentlich das noch viel relevanter als das, was ich, also was anderes viel relevanter als das, was ich vorher im Kopf hatte und so. Und das ist ja immer so ein, also das Buch hat sich ja über 4 oder 5 Jahre, ich weiß es gar nicht mehr, die Recherche und so gezogen.
Nein.
Ja, das macht man ja nicht hauptberuflich, ne? Also man kriegt ja während des Schreibens kein Geld dafür, also muss man ja mit seinem normalen Job sein Geld verdienen und dann halt irgendwann nebenbei, wenn man gerade mal Zeit hat, am Buch weiterschreiben. Das ist halt, wenn man, zumindest wenn man da so viel recherchiert und so, wie ich das da getan habe, kein Selbstläufer. Und es gab halt auch teilweise Monate oder ein halbes Jahr oder sogar mal ein Jahr zwischendrin, wo ich gar keine Kapazitäten dafür hatte. So. Und in der Zeit entwickelt sich dann das ganze Projekt sozusagen. Und ich kann dir gar nicht mal mehr sagen, was ich am Anfang tatsächlich dachte. Ich weiß aber, dass ich am Ende dann ganz zufrieden damit war, was rausgekommen ist.
Und welche Persönlichkeitsmodelle haben wir jetzt bei den Hunden? Das müssen wir jetzt natürlich hier ganz kurz irgendwie mit reinnehmen.
Also es gibt ganz viele unterschiedliche Methoden, es gibt zwei Hauptmethoden, wie man Persönlichkeit bei Hunden erfasst. Das sind einmal Fragebögen und einmal Testbatterien. Da gibt es jeweils verschiedene Testbatterien und verschiedene Fragebögen und vermutlich, also ich weiß nicht, wie es heute ist, weil das ist ja jetzt auch schon wieder 3 Jahre her, über 20 potenzielle Modelle, die es so gibt. Und ich habe für mein Buch, die versucht, in ein Modell runterzubrechen, also anhand einer Publikation, die sich die alle auch mal angeschaut hat. Und bin dann dazu gekommen, auf Basis dieser Übersichtsarbeit, dass ich die Hauptverhaltensmerkmale, die Hauptpersönlichkeitsmerkmale, Aggressivität, Trainierbarkeit, Ängstlichkeit, Geselligkeit, warte, wie viel hatte ich jetzt? Aktivitätslevel 5, ne? Aktivitätslevel, Geselligkeit, Aggressivität, Trainierbarkeit. Jetzt habe ich schon wieder das 5. vergessen. Naja.
Wenn wir jetzt nochmal anfangen, schreibe ich mit.
Ich glaube, ich habe sie jetzt im Verlauf dieses Hin- und Her-Switchens, glaube ich, alle genannt. Das waren so die bei den Hunden in den meisten dieser Modelle involviert waren, sozusagen. Und mir hat dann persönlich, weil ich ja am Max-Planck-Institut, wo ich gearbeitet habe, das war eine entwicklungspsychologische Abteilung. Und da gibt's natürlich für Menschen noch mal ganz, ganz viele andere Modelle. Und ich fand dann, dass ein Aspekt da ein bisschen untergegangen ist in dem, was übrig blieb sozusagen. Und das war in erster Linie die Reaktivität, also das, was man dann als Temperament bezeichnen kann, was quasi mehr oder weniger angeboren ist, also womit das Individuum auf die Welt kommt. Also das kommt eben aus der Literatur mit Kindern, mit Babys. Da werden wir alle wissen, dass auch schon, wenn die auf die Welt kommen, gibt's da ja krasse Unterschiede, wo man noch nicht von ausgeprägten Charaktermerkmalen in dem Sinne sprechen kann, aber wo definitiv schon Verhaltenstendenzen sind. Die einen sind zurückhaltender, ruhiger, die anderen sind aufbrausender, wie auch immer. Also dass es da definitiv angeborene Tendenzen gibt, und das wäre dann eben durch die Reaktivität und Selbstregulierungsprozesse, die wiederum erlernt sind, mit abgebildet sozusagen.
Und daraus ist dann auch die Idee gekommen, oder war das vorher, da musst du jetzt entschuldigen, das habe ich nicht genau im Kopf, aber du hast geschrieben über, wie sinnvoll sind Welpentests. Spielte das damit rein?
Ne, das ist nochmal ein anderer Punkt sozusagen, da, also unabhängig davon, einfach ein extra Punkt, der sich nochmal anschaut, gibt es wirklich wissenschaftliche Literatur darüber, dass ich von einem Welpentest ablesen kann, wie sich der erwachsene Hund verhält. Und da gibt es tatsächlich erstaunlich wenig, was im Erwachsenen, also was tatsächlich statistisch Bestand hat, sozusagen. Außer eben sowas wie neugierig der Welpe ist. Also so, das sind ungefähr so die Tendenzen, die eben angeboren sind. Also jetzt mal ganz runtergebrochen. Also wie offen er so auf Dinge zugeht. Aber der Rest, auch Ängstlichkeit, Aggressivität und so, kommt häufig sehr viel später. Oder kann sich noch sehr viel ändern. Also bloß weil ein Welpe in diesem Test sehr ängstlich ist, muss das nicht heißen, dass er später ängstlich ist. Was natürlich die Stärke des Tests ist, man erkennt, dass der Welpe ängstlich ist potenziell und kann dann quasi da schon ganz bewusst gegensteuern sozusagen. Das ist natürlich wirklich ein Vorteil.
Das ist ja ultra spannend. Das ist ja super spannend. Aber logischerweise, also du gehst dahin, du machst diesen Test, du entscheidest dich dann für einen Welpen, dann nimmst du den ja mit in dein Leben. Und wahrscheinlich sind ja all diese Einflüsse und all diese Faktoren, die das Endprodukt in Anführungsstrichen dann im Erwachsenenalter rausbringen. Und dann hinterfragst du natürlich gar nicht mehr, ach ja, ich habe ja damals den toughen Straighten genommen, aber jetzt habe ich hier eher den Zurückhaltenden, sondern du wirst dich ja wahrscheinlich freuen, dass der zurückhaltend ist, weil das gerade in dein Leben reinpasst. Sonst wäre das ja alles wahrscheinlich nicht so gekommen, wie es gerade gekommen ist.
Im Idealfall, ja. Manchmal läuft es ja auch genau andersrum. Dass man sich da was ganz anderes erwartet hat, als am Ende rauskommt. Oder andersrum muss man ja auch sagen, derselbe Hund ist ja potenziell in unterschiedlichen Haushalten ein komplett anderes Tier, also zumindest in sehr vielen Aspekten. Also dass der, keine Ahnung, bei dem einen Menschen beim Spazierengehen führt er sich auf wie bescheuert an der Leine und zeigt da sehr, sehr viel Aggressivität zum Beispiel, während er das bei einem anderen Besitzer nicht tut. Oder Hunde verhalten sich im Tierheim oder auf Pflegestellen potenziell komplett anders als in ihrer Endfamilie, je nachdem, wie mit ihm umgegangen wird und ob ihm, ich sag jetzt mal, Grenzen gesetzt werden, auf seine Bedürfnisse geachtet wird. All diese Dinge, die spielen ja da enorm mit rein. Also wenn meine kleine Hündin bei meiner Oma in Urlaubsbetreuung ist, dann ist sie da so eine richtig typisch Stereotyp, also was man sich so vorstellt, unter so einem kleinen Leinenkläffer. Das würde die bei mir natürlich nie zeigen.
Ja, fühle ich total. Wenn der kleine Parsen hier bei meiner Mama an der Leine geht, dann ist Leinenführigkeit ein Fremdwort.
Ja,
das
genau.
Das kennt er dann nicht. Ja, aber das ist auch okay. Ich glaube, für beide ist das vollkommen in Ordnung. Die haben sich so darauf geeinigt.
Aber das heißt halt, das ist wirklich, ja, solange das so ist, ist das super. Aber es ist halt auch, das heißt, zeigt eben auch, dass Persönlichkeit in dem Sinne kein so krass fixes Ding ist, ne, sondern dass sich viele Aspekte da auch nochmal ganz dolle ändern, je nach Umwelt, wo der Hund lebt.
Das ist jetzt auch wieder super spannend. Ich darf hier mit super vielen Leuten reden, die Tierschutz auch im Ausland betreiben. Und die erleben natürlich vor Ort Hunde ganz logischerweise ganz anders, als die sich dann hier zeigen. Und das sagst du, oder so könnte man es jetzt rein interpretieren, spielt dann auch logischerweise in die Karte. Ey, Persönlichkeit passt sich natürlich dem Umfeld an. Und wenn ich irgendwo auf der Straße lebe, in nicht so guten, wie wir es aus unserer Sicht heraus formulieren würden, nicht so guten Verhältnissen, habe ich natürlich eine andere Persönlichkeit, als wenn ich auf einmal in Leipzig in der coolen Bude mit einem Garten und astreiner Versorgung lebe, dann kann sich meine Persönlichkeit logischerweise verändern.
Na, zumindest Teilaspekte, ja, auf jeden Fall. Ich meine, andererseits kann es auch sein, dass der Hund eben in dieser Straßensituation selbstbestimmt total gut klarkam und sich da gut durchgeschlagen hat. Und dann hier, ich sag mal, in der Stadtwohnung in einem geschlossenen Raum mit fremden Menschen, draußen viel Verkehr und so, einfach völlig überfordert ist. Also dazu kommt ja dann auch noch, wie der aufgewachsen ist. Also wenn der eben, ich sag jetzt mal, in einer ländlichen Region auf dem Land irgendwo auf der Straße aufgewachsen ist und dort an sich gut zurechtkam, hat sich ja sein, ich nenne das immer Referenzsystem, also die ganzen neuronalen Verknüpfungen, die ja auf Erfahrungen basieren, die sich da gemacht haben, also gebildet haben in der Zeit, die haben die Kategorie viel Verkehr, Straßenbahn, geschlossene Räume nicht. Und dann kommen die mit diesem Referenzsystem hier hin und sind erstmal natürlich völlig überfordert, weil sie alle Eindrücke, die sie nicht kennen, da erstmal irgendwie unterbringen müssen. Das ist, wenn der Hund, da sind wir wieder bei den Persönlichkeitsmängeln, also es kann sein, dass der sich dann hier total ängstlich zeigt, weil der total überfordert ist, aber seine eigene Persönlichkeit gar nicht ängstlich ist, sondern dass wirklich nur in diesem Moment die krasse Überforderung ist. Und wenn der dann sich da einigermaßen eingefunden und angepasst hat, dass das dann einfach völlig okay ist. Also ich hatte das war tatsächlich auch mein erster Hund im Training. Hündin aus dem Ausland hat sich in der WG, wo sie gelebt hat, mit ihrer Besitzerin hinterm Sofa verkrochen und halt nicht rausgetraut. Dann haben wir da so, habe ich der Halterin ein paar Dinge gezeigt, eben mit Halteübungen, ihr in Ruhe zeigen, guck mal, das ist alles nicht schlimm, wir schaffen das überhaupt, so bla. Dann habe ich die, ich glaube, 1,5 Monate später im Park wieder getroffen, wo sie vorher halt wirklich so an der Straße lang mit eingeklemmten Schwanz, ne, also Körperhaltung von einem Hund, der sagt, oh Gott, das ist alles zu viel, das ist das alles ganz schlimm. Die kam mir dann an der Schleppleine entgegengerannt und hat mich erstmal angesprungen im Park, so, wo ich dachte, ah ja, krass, okay. Also das war eigentlich eine sehr lebenslustige, freche Hündin, also weil ich war ja immer noch, also die hat mich einen Monat vorher einmal gesehen, also mehr oder weniger fremd, und die springt mich da halt einfach an, so aus Übermut, ne? Also so ein, hey, krass, cool, hallo. Und da hat die quasi erst ihre richtige Persönlichkeit gezeigt. Und hätte man sie aber in der ersten Situation quasi, ich sag jetzt mal, als Angsthund abgestempelt, dann wäre sie vielleicht für immer in dieser Rolle geblieben, sozusagen. Und das muss man halt immer bedenken.
Jetzt stellt sich mir sofort die Frage, wie viele Hunde leben wirklich ihre Persönlichkeit und wie viele Hunde sind halt, genau wie du gerade gesagt hast, in, ne, zum Beispiel das Angstding. Ey, du bist ein Angsthund, das haben wir hier jetzt so gesehen gerade, das bleibt jetzt so, so beschreiben wir dich auch auf der Homepage und so vermitteln wir dich auch und so geht der neue Besitzer auch mit dir um und da stellt auch keiner mehr in Frage. Was glaubst du, wie viele Hunde sind da falsch eingeschätzt?
Das kann ich jetzt nicht an einer Prozentzahl festmachen, aber ich glaube schon einige. Also deshalb bin ich auch sehr stark dafür, eben dem Hund nicht solche Labels zu geben, weil selbst wenn der Hund eine ausgeprägte Ängstlichkeit hat, entweder generell oder halt nur in diesem Moment aus Überforderung, hat er ja noch ganz viele andere Aspekte seiner Persönlichkeit, die halt aus meiner Sicht mit dem Label Angsthund halt dann ausgeblendet werden, weil man immer nur durch diese Brille guckt und auch dem Hund dann ganz, ganz wenig zutraut. Und der Hund kann halt nur was lernen, wenn ich ihm auch in Maßen und abgestuft und kleinschrittig, aber ich muss ihm halt was zutrauen, weil sonst wird das nichts, sonst kann der nichts lernen.
Glaube, und ich möchte nicht despektierlich allen anderen gegenüber sein, ich glaube, das war die wichtigste Aussage, die wir jemals in diesem Podcast gehört haben.
Ja, wirklich, erfolgreich.
Weil ich glaube, dass das, nicht nur das, sondern das sinnbildlich dafür steht, was das ist, was wir Menschen am meisten falsch machen. wir haben dann zum Beispiel diesen Angsthund und wir packen den aus einem sehr guten, für uns sehr guten Grund. Wir wollen den schützen, wir wollen dem Halt geben, wir wollen, dass es dem gut geht. Das macht ja keiner aus Böswilligkeit, aber wir packen den dann überspitzt gesagt in Watte und der kann nie lernen, da ein bisschen rauszukommen. Oder, ne, da können wir jetzt alles andere auch machen. Und dann kann der einfach, du hast Label gesagt, cooles Wort dafür, so, der behält das sein Leben lang, als wenn wir dem das auftätowiert hätten. Und dann kommt der da nicht mehr raus. Und irgendwann glaube ich sogar, dass der das selber glaubt und gar nicht mehr weiß, dass in ihm irgendwas anderes ist, dass es sich lohnt, da nochmal dran zu gucken und irgendwie dran zu arbeiten, weil er eigentlich ein cooler, lustiger Dude ist, der gerne mit dir durch den Stadtpark flitzen möchte und halt fremde Leute einfach anbatschen möchte, damit die danach einen Pfotenabdruck auf ihrer weißen Hose haben.
Ja, ja, genau. Also auch da wieder, ne, wieder vorsichtig, alles wirklich im Maßen und ne, kleinschrittig und so. Da kann es tatsächlich auch immer helfen, keine Ahnung, in Situationen, wo der Hund sich vielleicht schon sicher fühlt, zum Beispiel zu Hause, dem dort kleine Aufgaben zu geben, wirklich im spielerischen Sinne, wo der sich ein Leckerli erarbeiten muss. Zum Beispiel, wenn der geräuschängstlich ist oder so, dass der lernen soll, eine Flasche, also eine Plastikflasche umzutippen, weil da das Leckerchen drin ist oder irgendwie so. Also, dass man ihn einfach kleinschrittig mit milden Stress sozusagen, den er ja in der Situation dann hat, daran führt. Und er lernt, okay, krass, ich bin jetzt zwar erschrocken, aber die Welt geht nicht unter und ich krieg das Leckerli, wow, geil. Also für manche Hunde ist das vielleicht wirklich schon zu krass, ne, mit dem Umstoßen. Wirklich, also immer kleinschrittig und immer an den Hund angepasst.
Lass
aber so,
die dass halt auf einer Matratze umstoßen, sodass es nur nicht mehr ein lautes Geräusch gibt. Ja.
Genau, zum Beispiel. Also dass man wirklich, dass der Hund quasi so kleine Stressreize, wo der kurz, darf der da auch ein bisschen Meideverhalten zeigen, wirklich in kleinem Maß, aber dass der lernen kann, wow, das schaffe ich, weil zu sehen, wie der Hund danach sich tatsächlich freut und wenn ich mich als Mensch dann mitfreue und das nochmal wieder unterstütze und sage, wow, das hast du richtig, richtig cool gemacht, und wie der kleine Hund dann wächst, also der innerlich kleine Hund sozusagen, dann ist es irgendwie total schön zu sehen, sowas.
Aber ich schätze es so sehr, dass du das gerade sagst und du fängst es immer wieder gut ein mit dem nicht so krass und ne, ich merke den Struggle.
Ja, ich
den du
sehe
hast.
Manchmal wirklich dann Leute, wo ich denke, oh nee, so war das nicht gemeint.
Die Maren Groth hat gerade ein neues Buch rausgebracht und da steht, ich glaube vorne oder hinten, weiß ich gerade nicht genau, steht, dieses Buch zu schreiben, sinngemäß, ich krieg's nicht genau zusammen, ist immer auch gefährlich, weil ich nicht sicherstellen kann, dass wenn du es liest, du es so verstehst, wie ich es meine und du es so umsetzt, wie ich es dir probiert zu erkläre. Und dann schreibt sie weiter in dem Text, geh aber bitte davon aus, dass ich immer eine gute Absicht habe und logischerweise keinen Schaden bei deinem Hund hervorrufen möchte und handel bitte so. Und da habe ich gedacht, das ist ein richtig cooler Text, der das einmal so beschreibt.
Ja, ja. Da kann ich hundertprozentig zustimmen.
Einmal den harten Turn ins Private und dann sind wir da, glaube ich, auch gleich ready, damit man einmal noch so einen Einblick in das bekommt. Wie siehst du Hunde ganz privat? Was sind deine Hunde für dich? Und wie schaffst du es, all das, was du weißt, vielleicht auch mal zu vergessen, wenn du auf sie schaust und sie einfach nur als Hund wahrzunehmen? Oder passiert das eh, weil das sind halt Hunde? Oder was ist das für dich?
Ja, also ich meine, ich renne ja nicht den ganzen Tag mit dem Protokoll rum und analysiere meinen Hund, ne? Also für mich ist es, momentan ist ja leider nur noch einer übrig, aber für mich ist das halt mein Familienmitglied sozusagen. Das wird mit jedem folgenden Hund auch so sein. Ich glaube, ich mache schon, also Familienmitglied, aber am Ende eben den Hund. Und spätestens seit ich ein Kind habe, weiß ich, dass es da durchaus nochmal Unterschiede gibt. Ist einer meiner engsten Sozialpartner. Am Ende verbringe ich mit dem Hund mehr Zeit als mit meinem Kind, weil die ist jetzt in der Tagesbetreuung. Mein Hund liegt hier neben mir. Also also sehr, sehr, sehr wichtiger Lebenspartner oder Lebensabschnittspartner, wo man halt trotzdem auch immer, also das merke ich jetzt halt auch, ne, die Milou, meine letzte von den dreien, die ich die letzte Lebensphase hatte, die ist jetzt halt auch 14. Und ich muss halt quasi, oder man muss sich bei Kauf des Hundes schon damit auseinandersetzen, dass der vor einem sterben wird. Und so traurig das ist und so doof das ist, gehört das halt dazu. Und das macht, glaube ich, für mich schon nochmal immer so ein, ja, dadurch, dass ich das jetzt auch einfach bisher dreimal auch erlebt habe, es war jedes Mal scheiße, Aber man kann sich da auch irgendwie ein bisschen drauf vorbereiten, emotional sozusagen. Ich werde dann wieder heulen. Es wird ganz, 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 ganz schlimm sein. Aber das ist wiederum meine Wissenschaftlerseele sozusagen, dass ich da versuche, so einen rationalen Part in mir zu haben und zu sagen, ja, das wird so kommen und das wird scheiße. Genau. Und das macht, glaube ich, auch nochmal, dass das einfach ein Familienmitglied ist, aber ich weiß, dass es immer noch ein temporärer Zeitraum ist und ja, das klingt viel härter, als ich es meine.
Nee, gar nicht.
Ist es das, nur, weil ich mich gerade in letzter Zeit damit so beschäftige, weißt du?
Ja, aber das klingt mit ultra viel Herz und ultra viel Gefühl, aber halt mit dem, ich bleib halt auf dieser Welt und ich werde traurig sein, aber ich verliere nicht die Haftung. So kam es gerade an. Wenn das von dir so gewollt war,
dann ankam, ist es, glaube ich, dann ist das gut.
Ja, voll. Voll. Also du liebst deine Hunde über alles und das ist richtig kacke und da bricht ein Stück von deinem Herz weg, aber es schlägt halt weiter und dein Leben geht danach halt trotzdem erstmal sehr traurig, aber es geht weiter.
Ja, genau. Das ist sehr schön zusammengefasst. Danke.
Nee, ich sag danke. Das war eine richtig coole Aufnahme. Du warst wirklich an zwei, drei Stellen, ich hoffe, ich darf das sagen, extrem mutig, weil du Dinge gesagt hast, von denen ich weiß, dass man darüber nachdenkt, ob man sie sagt und wie man sie sagt, weil sie, wenn man das möchte, falsch ausgelegt werden können. Ich find's aber cool, wenn wir es schaffen, mal die Dinge so zu sagen, wie wir das meinen. Weil wenn wir alle nur noch anfangen, das zu sagen, was nicht mehr angreifbar ist, dann haben wir ja irgendwann nur noch so ein Ding in der Mitte. Aber damit können wir ja alle nichts mehr anfangen. Sondern wir brauchen ja echte und wahre Aussagen von Leuten, die es gut mit Hunden meinen. Und deswegen vielen, vielen Dank für alles, was du uns hier heute geschenkt hast.
Sehr gern. Hat Spaß gemacht.
Das freut mich. Auch du darfst natürlich am Ende deiner Folge eine Palette Hundefutter an eine Tierschutzorganisation deiner Wahl spenden, als ganz kleines Dankeschön für deine Zeit und deine Worte. Wo geht das hin?
Das geht an den Verein, mit dem wir auch bei Kynologisch sehr eng verbunden sind, und zwar Tiere in Not Odenwald.
Sehr gut. Die werden sich freuen. Da ging das schon ein paar Mal hin. Das ist sehr, sehr gut. Liebe Grüße dahin und ja, verfüttert ist ordentlich.
Ich glaube, es gibt immer Abnehmer da.
Das glaube ich auch. Cool, Marie, nochmal vielen, vielen Dank. Dir einen wundervollen Tag und ich hoffe, es war nicht das letzte Mal, dass wir uns hier gehört haben. Da ist hundertprozentig noch ganz, ganz viel offen und wenn du Bock hast, dann bist du hier immer herzlich eingeladen.
Sehr gern. Einen schönen Tag noch.